Liebe Hörerinnen und Hörer, wir gelangen nun bezüglich der Erscheinungen von Fatima zu einem Höhepunkt. In den zwei vorangegangenen Erscheinungen vom 13. Mai und 13. Juni 1917 war die Rede vom Himmel und vom Fegfeuer. Und immer wieder erging die Forderung, täglich den Rosenkranz zu beten. Und in dieser dritten Erscheinung vom 13. Juli 1917 geht es unter anderem auch um die Hölle, die ja heute von so vielen Zeitgenossen belächelt oder sogar als angstmachendes Märchen abgetan wird. Bei der Vorbereitung dieses dritten Teils der Fatima-Geschehnisse auf Radio Maria wurde mir tief bewusst, auf welch gefährlicher Gratwanderung die heutige Menschheit und damit ein Großteil der Menschen gehen und sich der großen Gefahr betreffend ihrem ewigen Heil offensichtlich nicht im Klaren sind. Und absolut unverständlich ist die Haltung vieler sogar praktizierender Katholiken und insbesondere von Priestern, denen die Botschaften von Fatima völlig unbekannt sind oder die sich darüber lustig machen, wie jener Priester, der mich kürzlich fragte, was ich denn im Ruhestand so mache. Als ich ihm sagte, ich würde mich unter anderem für die Verbreitung der Fatima-Botschaften einsetzen, sagte er in spöttischem Ton, «Was, Fatima, gibt es das auch noch?» Heute blicken wir also zurück auf den Freitag, den 13. Juli 1917. Die Gedanken, die Pater Otto Meyer, SJM, Servi Jesu et Mariae, in seinem sehr interessanten Buch Pilgerfahrt nach Fatima 1967 festgehalten hat, sind so eindrücklich und kristallklar, dass wir Ihnen das Kapitel des 13. Juli 1917 nicht vorenthalten möchten. Dieses Buch ist 2007 im SJM Verlag Nibelungenring 1 in Deutschland Neusäß 86356 erschienen. Es umfasst 480 Seiten spannender Lektüre. Hören wir also nun, was Pater Otto Meyer zum 13. Juli 1917 schreibt. Die drei Geheimnisse des 13. Juli 1917. Der 13. Juli 1917 war für jene Gläubigen, die an diesem Erscheinungstag gekommen waren, ein Tag wie jeder andere. Sie sahen, wie die Kinder kamen und niederknieten. Sie erblickten, wie sich die Zweige der Steineiche leicht niedersenkten und sich die Atmosphäre kaum merklich, aber reell veränderte, bis dann die Kinder wieder aufstanden und hernach nach Hause gingen. Für die Kinder jedoch war es nicht so, denn neben dem Sonnenwunder, das sich im Oktober ereignete, war wohl der 13. Juli der ereignisreichste Tag, den sie erlebten. Die Mutter Gottes vertraute ihnen die drei Geheimnisse an, die sie aber erst später den Menschen und der kirchlichen Hierarchie sagen sollten. Denn zunächst waren sie geheim, und die Kinder hätten sich töten lassen, aber sie hätten die Geheimnisse, die ihnen anvertraut wurden, nicht verraten, wie das die Gefangenschaft in Orem einen Monat später überdeutlich zeigte. Demütig bekennt Lucia, weil mein Eifer ganz erkaltet war, schärfte sie uns ein. Opfert euch für die Sünder und sagt oft, besonders aber, wenn ihr ein Opfer bringt, O mein Jesus, aus Liebe zu dir und für die Bekehrung der Sünder, als Genugtuung für die Beleidigungen, die dem unbefleckten Herzen Mariens zugefügt werden. Da hörten die Umstehenden, wie Lucia einen Schmerzensruf ausstieß. Tiefe Traurigkeit überschattete ihre Züge. Niemand wusste warum. Lucia bemühte sich unterdessen, die Neugierde der Leute zu befriedigen, so gut sie es vermochte. »Warum bist du so traurig geworden?« »Das ist ein Geheimnis. Etwas Gutes oder etwas Schlimmes?« »Es ist zum Heile von uns dreien. Und für das Volk?« »Für manche ist es gut, für manche schlimm.« Tatsächlich hatte die Mutter Gottes bei dieser Erscheinung den Kindern Geheimnisse anvertraut und ihnen ausdrücklich verboten, sie weiterzusagen. Das erste Geheimnis bezieht sich auf die ewige Bestimmung der einzelnen Seele. Das zweite auf das Schicksal von Nationen und Völkern. Und das dritte auf das Schicksal der Kirche und des Papstes. Die Geheimnisse gehen bei vielen bis an die Wurzeln der Existenz und sind von allergrößter Tragweite. Obwohl diese Geheimnisse Prophetien sind, die offenbaren, was in Zukunft für das Einzelleben oder in den Weltereignissen geschehen wird, werden die Prophetien von vielen verworfen. Man lebt in den Tag hinein, obwohl sich die Tage entblättern. Wenn das eine Kalenderblatt zu Boden gefallen und der Tag vorüber ist, wird schon das nächste Blatt abgerissen. Und so alle Tage. Am Ende des Lebens kommen dann die alles entscheidenden Tage, die unser Leben gegen unseren Willen durch den Tod unabdingbar festlegen werden. Warum sind wir so leichtsinnig? Fordert die Botschaft von Fatima nicht, dass wir nüchtern werden und uns vom Schlaf erheben, um das ewige Heil zu erlangen? Nur wenige Gläubige spüren, dass die Geheimnisse, die Lucia, Franziska, Francisco und Jacinta gesehen haben, ihr eigenes Leben berühren werden. Denn wenn die vorausgeschauten Ereignisse eintreffen, sind wir bei dem einen oder anderen mit dabei und müssen Leiden und Lasten tragen, denen wir dann nicht mehr ausweichen können. Durch Gebet und Buße könnten wir dem Herrn, unserem Gott, Gnade und Barmherzigkeit abbringen. Doch wir ziehen uns zurück, und anstatt uns voll vor dem Herrn einzubringen, schlendern wir lieber gedankenlos in unsere Tage hinein. Noch hätten wir Zeiten der Gnade, um vieles vor Gott in Ordnung zu bringen. Betrachten wir nun die Geheimnisse eines um das andere. Das erste Geheimnis, das ewige Schicksal des Einzelnen. Lucia berichtet, als die Mutter Gottes die letzten Worte aussprach, opfert euch für die Sünder, von denen ich berichtet habe, öffnete sie die Hände, wie sie es schon in den beiden vergangenen Monaten getan hatte. Das Strahlenbündel, das von dort ausging, schien in die Erde einzudringen, und wir sahen etwas wie ein großes Feuermeer und in ihm versunken schwarze, verbrannte Wesen, Teufel und Seelen in Menschengestalt, die fast wie durchsichtige, glühende Kohlen aussahen. Sie wurden innerhalb der Flammen in die Höhe geschleudert und fielen von allen Seiten herab, wie Funken bei einer großen Feuersbrunst, gewichtlos und doch nicht schwebend. Dabei stießen sie so entsetzliche Klagelaute, Schmerzens- und Verzweiflungsschreie aus, dass wir vor Grauen und Schrecken zitterten. Es wird wohl bei diesem Anblick gewesen sein, dass ich den Schmerzensruf ausstieß, von dem die Leute erzählten. Die Teufel hatten die schreckliche und widerliche Gestalt unbekannter Tiere, waren jedoch durchsichtig wie glühende Kohle. Die Vision dauerte einen Augenblick, und wir müssen unserer gütigen himmlischen Mutter danken, dass sie uns vorher den Himmel versprochen hatte. Ich glaube, sonst wären wir vor Schrecken und Entsetzen gestorben. Die Hölle, deren Schau die drei Kinder im Innersten tief berührt hat, gehört zu jenen katechetischen Wahrheiten, die man selbst in der katholischen Kirche bedeckt hält. Religionslehrer wurden zum Generalvikar von Diözesen gerufen, weil sie darüber im Unterricht gesprochen haben. Mütter haben sich beschwert, man habe ihren Kindern Angst eingejagt, was unerträglich sei. In den kirchlichen Medien wird die Hölle als Thema weitgehend verschwiegen und es ist wie eine stillschweigende Abmachung, darüber nicht zu reden. Das Thema scheint tabu. Die Hölle ist kaum noch ein Predigtthema. Hans-Urs von Balthasar hat die Option verkündigt, dass es zwar die Hölle gäbe, aber sie sei leer. Der Slogan »Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind« ist einer der berühmtesten Fasnachtsschlager der vergangenen Jahre. Das Wort von den vier letzten Dingen »Tod«, »Gericht«, »Himmel«, »Hölle« ist dem modernen Menschen entschwunden. Die Wirklichkeit der Hölle, wie sie die Kinder geschaut haben, zeigt aber, dass das Leben eines jeden einzelnen Individuums in eine letzte Entscheidung gerufen wird, für oder gegen Gott. Unser Herr und Meister Jesus Christus weist in seinen Gleichnissen immer wieder darauf hin, dass der Mensch in der Gnade Gottes das Himmelreich gewinnen kann, oder aber er bleibt draußen vor der Tür, wenn er Gottes Einladung verachtet. Die Türe zum Hochzeitssaal wird geschlossen und es gibt keine Möglichkeit mehr einzutreten. Diese Forderung Gottes ist absolut und kein Menschengeist vermag sie umzubiegen. Die Hölle ist eisige Gottesferne und zugleich glühende Selbstvergottung, die in die totale Leere stößt. Die Kinder haben ausgesagt, dass sie an der Vision gestorben wären, wenn ihnen die Schau der Hölle noch Augenblicke länger abverlangt worden wäre. Ein furchterregendes Erlebnis. Es ist eine erschreckende Verkürzung des Glaubens, selbst von Seiten der Hierarchie der katholischen Kirche, die in gewissen Regionen, wie es scheint, vor dem Zeitgeist in die Knie gegangen ist und dann kapituliert hat, so dass man dem Evangelium Jesu Christi die Schärfe nimmt, die Botschaft Jesu Christi verkürzt und so viele Gläubigen in Gefahr bringt, das ewige Leben zu verlieren. Die Gottesmutter hat es noch relativ kleinen Kindern nicht erspart, diese Vision der Hölle sehen zu müssen, um allen damit den Ernst der Entscheidung vor Gott deutlich darzustellen. Auch Don Bosco, der bedeutendste Jugenderzieher des 19. Jahrhunderts, hat es seinen Schülern nicht erspart, die Schilderung einer Höllenvision anhören zu müssen, um sie auf den Ernst unseres irdischen Daseins hinzuweisen, das einer ewigen Entscheidung entgegengeht. Nur der Modernismus in der gegenwärtigen katholischen Kirche, der weit und tief in die Hierarchie eingedrungen zu sein scheint, verkürzt und entschärft ewige Wahrheiten. Er behauptet nicht mehr oder weniger, es gäbe weder Teufel noch Hölle. So beraubt er die Gläubigen des ewigen Lebens und verleugnet, wie furchtbar, im Namen Christi das wahre Wort Gottes. Bevor diese Botschaft Gottes über die Hölle nicht wieder unverkürzt verkündet wird, bleibt der Katechismus ein Torso. Denn neben der grenzenlosen Barmherzigkeit Gottes gibt es auch die immergültige Gerechtigkeit. Wer sich ein Gottesbild nach Laune und Gutdünken bastelt, betrügt sich selbst. Denn was kann es für den Menschen Schlimmeres geben, als Gott und das ewige Leben zu verlieren? Aber wie vermag ein Mensch dies in sein Herz aufzunehmen, wenn ihm diese Botschaft nicht mehr überbracht wird? Wie kann es zu einer Bekehrung kommen, solange ihm nicht die ganze Schärfe der Forderung des Reiches Gottes vor Augen gestellt wird. Welch sehr schwerer Verrat ist es für die Boten Gottes, wenn sie die Botschaft von Gericht und Hölle den Gläubigen verschweigen, weil sie der Zeitgeist darin stoppt. Weil Wesentliches verschwiegen wird, werden die Spannungen in der katholischen Kirche immer größer und die Spaltungen tiefer. Jesus Christus hat bei seiner Verkündigung sowohl das Wort Hölle gebraucht, als auch die Sachlage der Gottesferne umschrieben. Auch das Wort vom Gericht hat Jesus viele Male ausgesprochen. Die Kirche hat diese Wahrheit definiert. Sie bleibt eine unveränderte katholische Glaubenswahrheit. Die Schau der Hölle ging nicht zuerst die kleinen Kinder an, sondern diese sind die Interpreten für uns. Wenn die Gottesmutter es diesen Kindern zumutet, die Hölle zu schauen, um wie viel mehr uns, auf das wir uns bekehren und das Wort Gottes gelten lassen. Das Wort Gottes ist ein liebendes, aber zugleich auch erschreckendes und heilsames Wort an den Menschen. Wer also die Hölle aus der Verkündigung herausstreicht und die Menschen so lehrt, entschärft das Evangelium und nimmt ihm den Ernst. Im Islam gibt es die Hölle, dagegen im Hinduismus gibt es keine Hölle, sondern nur Läuterungswege, in denen die Seele gereinigt werden soll. Darum ist es im Hinduismus letztlich egal, wie wir uns im Leben verhalten, da uns zu allerletzt nichts passieren kann. Mögen wir in Saus und Braus sündigen, wir können ja später wieder aufholen, was wir jetzt bewusst versäumen. Im Grunde genommen ist das die Karma-Lehre des Hinduismus, die durch viele Reinkarnationen hindurchschreitet, bis eine letzte Reinigung sich vollzieht oder auch nicht. Der Hinduismus hat kein klares Gottesbild. Er kennt nicht den einen und wahren Gott. Durch die Leugnung der Hölle wird die Abscheulichkeit der Sünde aus der Gesellschaft herausoperiert. Dies zeigt besonders die moderne Sünde der Abtreibung, über die das Konzil öffentlich erklärt hat, sie sei ein abscheuliches Verbrechen. Doch wen kümmert das in unserer postmodernen Gesellschaft? Dort wird abgetrieben. Auch das Wort des Papstes von der Kultur des Todes, wen kümmert es noch? Darum wird von vielen Menschen unserer Zeit die Sünde völlig verharmlost. Die ganze Welt stöhnt unter der Last der Verbrechen, wie man täglich in den Medien liest. Man begeht die Sünde, als ob man atme. Dabei sind die schlimmsten Sünden gemeint, die unser Herr aufzählte, wenn er sagt, denn von innen heraus, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. Seit Adam und Eva regiert die Sünde. Unzählige schwere Gräueltaten sind seither vollbracht worden und bitterste Tränen wurden geweint. Nimm also von den Menschen das Sündenbewusstsein und sie werden nicht nur ihren Herrn und Gott verlieren, sondern sich selbst zerstören und schließlich in Ängsten sterben müssen. Liegt nicht wie von selbst auf den schweren Sünden die Bestrafung mit der Hölle? An jenem 13. Juli 1917 hatte keiner der Umstehenden in der Govardhana gehört, was die Gottesmutter den Kindern gesagt und gezeigt hatte. Sie konnten nicht ahnen, dass sie ihnen Geheimnisse enthüllte. Doch alle beobachteten, dass sich ein weißes Wölkchen über den Ort der Erscheinung senkte und das Sonnenlicht auffallend gedämpft war. Die Temperatur war gesunken, ein leichter Wind nahm der großen Hitze die Schwüle, auch ein leises Geräusch wurde vernommen. Das zweite Geheimnis, das Schicksal der Völker. Die Seherin fährt fort. Gleichsam, um ihre Hilfe zu erbitten, blickten wir zur Madonna auf. Da sagte sie voll Güte und Traurigkeit: Ihr habt die Hölle gesehen, auf welche die armen Sünder zugehen. Um sie zu retten, will der Herr die Andacht zu meinem unbefleckten Herzen in der Welt einführen. Wenn man das tut, was ich euch sage, werden viele Seelen gerettet und der Friede wird kommen. Der Krieg geht seinem Ende entgegen, aber wenn man nicht aufhört, den Herrn zu beleidigen, wird nicht lange Zeit vergehen, bis ein neuer, noch schlimmerer beginnt. Dies ist dann während des Pontifikats Pius des XII. Unter dem Namen Zweiter Weltkrieg geschehen. Die Gottesmutter fährt fort: Wenn ihr dann eines Nachts ein unbekanntes Licht sehen werdet, so wisset, es ist das Zeichen von Gott, dass die Bestrafung der Welt für ihre vielen Verbrechen nahe ist. Krieg, Hungersnot und Verfolgungen der Kirche und des Heiligen Vaters. Um das zu verhindern, will ich bitten, Russland meinem unbefleckten Herzen zu weihen und die Sühnekommunion am ersten Samstag des Monats einzuführen. Wenn man meine Bitten erfüllt, wird Russland sich bekehren und es wird Friede sein. Wenn nicht, so wird Russland seine Irrtümer in der Welt verbreiten, Kriege und Verfolgungen der Kirche hervorrufen. Die Guten werden gemartert werden, der Heilige Vater wird viel zu leiden haben, mehrere Nationen werden vernichtet. Am Ende wird mein unbeflecktes Herz triumphieren, der Heilige Vater wird mir Russland, das sich bekehren wird, weihen und der Welt wird einige Zeit des Friedens geschenkt werden. Portugal wird der wahre Glaube immer erhalten bleiben. Etwas später fügte die Gottesmutter hinzu: Wenn ihr den Rosenkranz betet, sagt am Ende jedes Gesetzleins: O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Das zweite Geheimnis ist von übergroßer Bedeutung für das gesamte 20. Jahrhundert geworden und betrifft uns sogar bis zur jetzigen Stunde. Es wird von zwei Kriegen gesprochen und dass Russland seine Irrtümer über die ganze Welt verbreiten wird. Neben furchtbaren Auseinandersetzungen von Staaten und Nationen wird von Irrtümern gesprochen, wohl die modernen Ideologien. Sie bringen überall Verfolgungen, ganze Völker werden vernichtet, was wir heute bei unserem demografischen Kollaps plötzlich verstehen können. Am Ende wird das unbefleckte Herz Mariens siegen. Wer die beiden Weltkriege in ihrer breiten Wirkung betrachtet, der erkennt sofort, wie viel Vernichtung und unsägliches Elend sie den Völkern gebracht haben. Europa musste sich hernach von einer nicht geringen Ausblutung wieder erholen. Nach dem Ersten Weltkrieg war Deutschland, die natürliche Mitte Europas, so in die Verachtung geraten, dass es seine koordinierende Kraft nicht mehr ausüben konnte. Dazu kamen die inneren Probleme des Landes, die es ermöglichten, dass eine Idee, wie sie Hitler verwirklichen wollte, im Volke ein Ohr fand. Er wollte aus dem Nichts wieder etwas machen und aus der Verachtung sich wieder Respekt erringen. Aber die Völker bekehrten sich nicht. Sie suchten den Schuldigen, den sie fanden, und luden diesem Sündenbock ihre Sünden auf. Darum erhoben zwei neue Großideologien ihr Haupt. In Deutschland die Nazis, in Russland die Kommunisten. Beides waren atheistische Systeme, die eine Welt ohne Gott bauen wollten. In Deutschland ein tausendjähriges Reich, in Russland eine klassenlose Gesellschaft. Der Kommunismus, der 1917 im Jahr der Erscheinung auf der anderen Seite unseres Kontinents geboren wurde, ist wie der rote Drache der geheimen Offenbarung, welcher der Frau, bekleidet mit der Sonne, gegenübersteht, um ihr Kind zu verschlingen. Dem Kommunismus eignet der militante Atheismus, der eine große Zahl von Menschen um ihres Glaubens willen töten ließ und die christliche Religion mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln verfolgte. Unzählige starben in den Kämpfen zur Errichtung des Arbeiterparadieses und unzählige in den Konzentrationslagern. Die Gräueltaten sind uferlos. Bei den Nationalsozialisten war es ähnlich. Auch sie kämpften den gigantischen Kampf gegen Gott und verführten das Volk zum Abfall, obwohl eine nicht geringe Zahl an Gläubigen ihnen Widerstand entgegensetzten. Ob des Größenwahns der Nazis brach der Zweite Weltkrieg aus, nachdem zuvor an den Himmeln von ganz Europa in der Nacht das brennende Lichtzeichen, von dem die Gottesmutter gesprochen hatte, zu sehen war. Dann tobte auf den Schlachtfeldern der Krieg in unverminderter Härte. Nach einer Eroberungsphase der Nazis, wo es schien, als ob dem Führer keine Nation widerstehen könne, kam der Umschwung in El Alamein. Der Tag dieser Schlacht war der Tag der Weltweihe an das unbefleckte Herz Mariens, die Pius XII. Vollzog. Hernach verloren die deutschen Armeen Schlacht um Schlacht. Ihre Städte sanken durch Bombardements in Schutt und Asche. Die Verwüstungen waren entsetzlich, das Leid für alle Nationen unerträglich. Die Nazis wollten den totalen Krieg, sie ernteten dafür die totale Vernichtung. Mit der völligen Niederlage Deutschlands verschwand im Kern der Nationalsozialismus von der geschichtlichen Bühne der Welt. Der Kommunismus aber blieb und hatte einen Machtzuwachs erfahren. Die Bekämpfung Gottes in der russischen Gesellschaft hielt aufs Äußerste an. Die Kirchen wurden bis auf wenige geschlossen, viele Popen wurden getötet, die Gläubigen im Land verfolgt. Die geistliche Elite Russlands landete in den Konzentrationslagern, wo sie Unsägliches zu ertragen hatte. Im Westen Europas, vom Kommunismus zunächst durch den eisernen Vorhang getrennt, baute sich eine völlig andere Gesellschaft auf, die sich zwar demokratisch gab, aber nach und nach in eine praktische Gottlosigkeit einmündete. Sie verwarf in ihren Parlamenten die grundlegende Ordnung der 10 Gebote. Nach einer langen, moralisch dekadenten Entwicklung verwandelte sich Europa in eine Sex-, Freuden- und Lustgesellschaft. In einem nicht fassbaren Frevel zertrat diese westliche Gesellschaft die immer gültigen Ordnungen, veränderte mit Hilfe von parlamentarischen Beschlüssen Gottesgesetze und das Naturrecht. Zwar gab es von Christen Proteste, doch der Widerstand reichte nicht aus und die Proteste waren zu schwach. Eine furchtbare Gefährdung, die sich gegen den Bestand der Stammvölker Europas richtete, zeigte sich, wurde aber nicht ernst genommen. Als erstes der Gesetze wurde der Gotteslästerer-Paragraph abgeschafft, dann folgte eine praktische Liberalisierung in Fragen Empfängnisverhütung, dann werden die Abtreibungsgesetze in der westlichen Gesellschaft entkriminalisiert, Hernach erhebt die Euthanasie den Anspruch, durchgesetzt zu werden, was in einigen Staaten schon geschehen ist. Als letztes in der Reihe dieser Gesetze wird Homosexualität der Ehe gegenübergestellt. Da aber Homosexualität in den Heiligen Schriften als Gräuel vor Gott gilt, sollen den Antidiskriminierungsgesetzen all jene bestraft werden, die einen Homosexuellen beleidigen. Damit soll das Gesetz Gottes vom Menschen mit juristischen Strafsanktionen versehen werden. Zum Lachen und Weinen zugleich. Diese Kette von antigöttlichen Gesetzen zerstört vor allem Ehe und Familie, was sich durch das immense Feld vorehelicher Beziehungen und eine immer größer werdende Scheidungsrate zeigt. Das Ziel, Ehe und Familie zu zerstören, wird von der UNO angepeilt und, wo immer möglich, durchgesetzt. Das neue Leitbild scheint Aldous Huxleys schöne neue Welt zu sein, eine Welt ganz ohne Gott und allein der Steuerung des Menschen unterstellt. Dieses Leitbild ist nicht nur irreal, sondern irrsinnig. Aber moderne Ideologien ziehen auch hochintelligente Menschen an. Diese Intellektuellen folgen dann solchen Irrlichtern, selbst wenn ihre Inhalte völlig absurd sind. Sie werden von Absurditäten angezogen wie Mücken von einem flackernden Nachtlicht. Ohne Gott verliert der Mensch seine sana ratio, das heißt sein gesundes Denken, und wird zum Tor. Die Schrift sagt, nur der Tor spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Der Abfall, der sich in den Industrienationen darstellt, gleicht dem 13. Kapitel der geheimen Offenbarung, in dem das Tier aus dem Meer und das andere Tier mit den beiden Hörnern sich offenbaren. Im Hintergrund der Auseinandersetzung stehen gotteslästerliche Zeichen und Namen. Wo Satan regiert, kommt es zum Satanismus, der in Europa breit angewachsen ist. Doch plötzlich offenbart sich für die westliche Gesellschaft eine Situation, die Signalwirkung hat. Europa und seine Völkerschaften zerfallen. Es scheint, als ob die europäischen Stämme lautlos verdunsten. Sie haben keine Kinder mehr. No future, keine Zukunft mehr, haben die Amerikaner formuliert. Da gilt das alte Sprichwort, wo ein Aas ist, da sammeln sich die Geier. Europa wird von fremden Völkermassen überschwemmt, die aus allen Kontinenten einströmen, besonders aber von den islamischen Staaten. Die Emigration bringt eine Fülle von unberechenbaren Problemen mit sich, die nach und nach den gesamten Kontinent überschatten. Zugleich zeigt das Wort des vergangenen Papstes Johannes Paul II. Seine volle Tragweite. Er spricht von der Kultur des Todes. Weil in Europa die einheimische Stammbevölkerung zusammenbricht, verliert es seine Identität. Man spürt, dass Sex, Promiskuität und Unzucht, Verhütung, Abtreibung und Homosexualität die Völkerschaften in ihrer Seele schon vergiftet haben und nun beginnen, die tödlichen Ausschweifungen sie auszulöschen. Das Wort der Gottesmutter, dass mehrere Nationen vernichtet werden, gewinnt an bitterer innerer Realität. Nach dem derzeitigen demografischen Kollaps zu rechnen, scheint bereits ein nicht mehr umkehrbarer Faktor eingetreten zu sein, der den Keim des Todes von Nationen dieses alten Europas in sich trägt. Hoffen wir noch, dass es nicht so sei. Zugleich zeigt sich jenes schaurige Unverständnis, dass sterbende Völker ihren Untergang weder erkennen noch beweinen. Sie feiern ihre Orgien über ihren Särgen. Nach uns die Sintflut. Die Sünde birgt in sich eine Tragödie ohne Ende. Schon die erste Sünde Adams und Evas zeigt dies. Welch furchtbares Erbe haben sie ihren Nachkommen überlassen? Den Verlust Gottes. Hass, Wut und Zorn. Elend und Krankheit, Unglück und Schmerz und den sicheren Tod. Auch die Geschichte der Israeliten, des Volkes Abrahams, zeigt diese erschreckende Auseinandersetzung zwischen dem auserwählten Volk und seinem Gott. Welch ergreifende Gestalten findet man bei ihnen? Welch tragischer Abfall bis zum Verlust Jerusalems zeichneten sich dort ab? Die Propheten verkündeten ihnen ihre Sünde. Sie aber hörten die Mahnungen nicht. Jerusalem wurde verbrannt und geschleift, und sie wurden hinweggerafft. Die übrig blieben, wurden in die Fremde ausgesiedelt. Über dem Berghügel von Jerusalem wuchsen jahrzehntelang Dornen und Disteln. Als die Israeliten vom Großkönig wieder die Erlaubnis bekamen, zurückkehren zu dürfen, und die verwüstete Stadt Jerusalem sahen, weinten sie. Besteht nicht die Gefahr, dass sich über dem Jerusalem von heute schwere Wolken zusammenballen, so dass es zum Dreh- und Angelpunkt der Menschheitsgeschichte werden könnte? Ballen sich nicht dort Kriegsgefahren von so furchtbarer Art zusammen, dass der Erdball darin erzittern könnte? Brächte dies nicht unsägliches Leid über die gesamte Menschheit? Wer ein solches erkennt, mag zitternd sagen, Herr, erbarme dich unser, erbarme dich unser. Vom ersten Tag der Menschheit bis zur jetzigen Stunde hat Gott, der Herr, in seiner unendlichen Güte und Barmherzigkeit dem Menschengeschlecht unzählbare Gaben geschenkt, deren Reichtum eine unfassbare Liebe offenbart. Aber er, Gott, ist seinem Wesen ganz Wahrheit und Gerechtigkeit, wogegen wir nie freveln dürfen noch können. Darum sind seine Urteile wahr und seine Gerichte gerecht. Dies wieder zu erkennen und auch anzuerkennen, wäre die Rettung für unser gegenwärtiges Geschlecht. Lasst uns aufhören zu sündigen, lasst uns aufhören, vor Gott zu freveln. Das dritte Geheimnis, das Schicksal der Kirche. Bei seiner Reise nach Fatima hat Papst Johannes Paul II. Öffentlich bekannt gegeben, dass er das dritte Geheimnis Fatimas vom 13. Juli 1917 der Öffentlichkeit kundtun werde. Es wurde am 26. Juni 2000 von der Glaubenskongregation veröffentlicht. Schwester Lucia schreibt, ich schreibe es aus Gehorsam gegenüber euch, meinem Gott, der mich beauftragte, durch seine Exzellenz, den hochwürdigsten Herrn Bischof von Leiria, und durch eure und meine allerheiligste Mutter. Sie schreibt, nach den zwei Teilen, die ich schon dargestellt habe, haben wir links von unserer lieben Frau etwas oberhalb einen Engel gesehen, der ein Feuerschwert in der linken Hand hielt. Es sprühte Funken und Flammen gingen von ihm aus, als sollten sie die Welt anzünden. Doch die Flammen verlöschten, als sie mit dem Glanz in Berührung kamen, den unsere liebe Frau von ihrer rechten Hand auf ihn ausströmte, den Engel, der mit der rechten Hand auf die Erde zeigte und mit lauter Stimme rief, Buße, Buße, Buße. Und wir sahen in einem ungeheuren Licht, das Gott ist, etwas, das aussieht wie Personen in einem Spiegel, wenn sie davor vorübergehen, einen in weiß gekleideten Bischof, wir hatten die Ahnung, dass es der Heilige Vater war, verschiedene andere Bischöfe, Priester, Ordensmänner und Ordensfrauen, einen steilen Berg hinaufsteigen, auf dessen Gipfel sich ein großes Kreuz befand aus rohen Stämmen wie aus Korkeiche mit Rinde. Bevor er dort ankam, ging der Heilige Vater durch eine große Stadt, die halb zerstört war, und halb zitternd mit wankendem Schritt, von Schmerz und Sorge gedrückt, betete er für die Seelen der Leichen, denen er begegnete. Am Berg angekommen, kniete er zu Füßen des großen Kreuzes nieder. Da wurde er von einer Gruppe von Soldaten getötet, die mit Feuerwaffen und Pfeilen auf ihn schossen. Genauso starben nach und nach die Bischöfe, Priester, Ordensleute und verschiedene weltliche Personen, Männer und Frauen unterschiedlicher Klassen und Positionen. Unter den beiden Armen des Kreuzes waren zwei Engel, ein jeder hatte eine Gießkanne aus Kristall in der Hand. Darin sammelten sie das Blut der Märtyrer auf und tränkten damit die Seelen, die sich Gott näherten. Tui am 3. Januar 1944. Der Engel mit dem Schwert. In einer ersten Schau der dritten Vision steht der Engel mit dem Flammenschwert vor uns, der mit dem Feuer des Schwertes die ganze Welt entzünden will. Er ruft dreimal Buße. Nur durch die Vermittlung Mariens, die abwehrend eintritt und rettet, trifft das sprühende Feuer des Schwertes die Welt noch nicht. Doch wie lange kann die große Frau die Strafe Gottes abhalten? Wie verheerend wird das Feuer des Schwertes sein? Werden es Kriege sein, Hungersnöte, Revolutionen, Seuchen, Erdbeben? Kann man dem Schwert entrinnen? Wenn wir Buße tun, dann ja. Doch keiner weiß, wann das Maß unserer Sünden voll ist. Die Sünden gegen Gott sind frech und ungeheuerlich, und darum wird auch ihre Bestrafung, sofern wir nicht Buße tun, groß sein. Die Revolutionen gegen Gott unter den Kommunisten und den Nazis sind in einem Meer von Blut und Tränen erstickt. Aber die heutige Sünde in dieser modernen, goldenen Ideologie der Lüste scheint weit größer zu sein als die der vorausgegangenen Ideologien. Was wird uns dann vor der Türe stehen? Dabei sollten wir bedenken, dass die Sünde selbst schon ihre Bestrafung in sich trägt. Die Strafe, die wie sprühende Feuerwelle auf uns zurollt, könnte aber von uns Menschen abgewehrt werden, wenn wir den flehentlichen Ruf des Engels annehmen würden. Er fordert eindringlich Buße. Darum ist der Engel ebenfalls ein flammendes Zeichen. Denn in der einen Hand hält er das Schwert, wie in der geheimen Offenbarung, um die Gerechtigkeit Gottes offenbar zu machen, und mit der anderen Hand ruft er ins weite Erdenrund zur Buße auf. Wird die Buße nicht geleistet, kommt das Feuer, und das Feuer wird keinen verschonen. Nur unser gnadenloser Leichtsinn lässt uns diesen Engel, der wie eine brennende Fackel Gottes vor uns steht, übersehen. Er könnte uns retten. Im dritten Geheimnis von Fatima wird uns zunächst die religiöse Dimension der menschlichen Sünde und des Abfalls von Gott aufgezeigt. Der Engel spricht wie ein Prophet, der einerseits Schwert und Feuer zeigt und andererseits darauf hinweist, wie wir dem Strafgericht entgehen könnten. Die Vision ist überdeutlich und sie spricht eine klare Sprache. Doch sie scheint weder gesehen noch gehört zu werden, weil die Sünde, besonders die der Unzucht, das Menschenherz blind macht und die Ohren verstopft. Deshalb bleibt das Wort der Heiligen Schrift wie eine große Mahnung. Hören sollt ihr, hören, aber nicht verstehen. Sehen sollt ihr, sehen, aber nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart geworden, und mit ihren Ohren hören sie nur schwer, und ihre Augen halten sie geschlossen, damit sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren Ohren nicht hören, damit sie mit ihrem Herzen nicht zur Einsicht kommen, damit sie sich nicht bekehren und ich sie nicht heile. Betrachtet man mit solchen Augen unsere Generation, dann zeigt sich, wohin in den heutigen Völkern der schwindelerregende Stolz zusammen mit den Freudenfesten der Unzucht führt. Noch sieht man keine Bekehrung. Die zweite Schau der dritten Vision ist, dass sie in ein ungeheures Licht schauen. Wenn die jetzt lebenden Menschen in die Lust oder in die Augenblicke ihrer irdischen Zeit so unerbittlich hineinstarren, verlieren sie die Herzensschau oder das Licht der inneren Augen. Sie sind innerlich blind geworden und in ihrer Blindheit verleugnen sie Gottes erhabene Wirklichkeit. Doch nur in Gott liegt die wahre Erkenntnis. Sein Licht strahlt weit oberhalb jeder natürlichen Schau. Erneut Gott zu erkennen, wieder aus der Gnade Gottes heraus Welt und Menschen zu betrachten, würde uns heilen. Die Kinder von Fatima hatten auf jeden Fall noch eine so unverdorbene Seele, dass sie das reine Licht Gottes schauen konnten. Anders bei den modernen Menschen. Die körperlichen oder seelischen Ekstasen, die von jedermann heiß gesucht werden, entspringen dem menschlichen Leib oder der menschlichen Seele. Das sind alkoholische Räusche oder pflanzliche oder chemische Rauschgifte, die zunächst Individuen entzücken, hernach aber die Psyche des Menschen glühend versengen. Da ist es die geschlechtliche Lust, die ungeordnet die Seelen der Menschen auslaugt und austrocknet, so dass die Lüstlinge unfähig werden, einer wahren Liebe sich öffnen zu können. Leidenschaft und Lust sind heiß, sagen die Menschen, doch die Welt wird durch diesen wesenhaften Egoismus kalt. Je furchtbarer sich in die Züge eines menschlichen Angesichts die Leidenschaft eingräbt, je schrecklicher wächst die unselige Einsamkeit. Da ist Machthunger und Besitztrieb, die Menschen ekstatisch erfüllen können. Dafür haben sie oft jahrzehntelang hart gearbeitet. Doch die Apotheose bricht wieder zusammen. Das Sternchen am Medienhimmel wird wieder abgetackelt und der Politiker ausrangiert. Zurück bleibt Asche. In der ungeordneten Ekstase wird die Wurzel der modernen Sünde aufgedeckt. Sie sehen ihren Gott nicht mehr. Der Glaube bricht zusammen und die Gottvergessenheit beherrscht ihre Seelen. Sie leben einzig dem Augenblick, aber nicht der Ewigkeit. Doch wer sich in die Sünde verbiestert, womit kann man ihn heilen? Umgekehrt, wer das ewige Licht wieder schauen kann, ist, hinschreitend in Gott, auf dem Weg der Bekehrung. Jesus lehrt uns in der Bergpredigt, selig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Vergleichbar diesem reinen, göttlichen Licht ist hier auf Erden kein Ding. Es ist voll Schönheit und Erhabenheit. Bei ihm liegt die völlig lautere Ekstase, nach der wir hungern sollten. Die dritte Schau ist der weiße Bischof, der Papst, der zum Kreuz aus Korkeiche mühevollen Schrittes emporsteigt. Ihm folgen Bischöfe, Priester, Ordensleute, weltliche Personen, Männer und Frauen aus unterschiedlichen Positionen und Stellungen. Sie gehen mit ihm den Kreuzweg Christi. Zuerst geht er durch eine halb zerfallene Stadt und betet für die Leichen, die am Wegrand liegen. Diese Vision ist schwer zu interpretieren, ob hier eine weltliche Katastrophe angedeutet ist oder ob es sich um den Zustand der Kirche handelt, die besonders in Europa zu zerbrechen scheint. Diese schwer kranke Kirche würde, wenn keine Bekehrung geschieht, trotz fast 2000 Jahre Christentum den Keim des Untergangs in sich tragen, wenn Jesus nicht zugesichert hätte, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Sie hat sich weit vom Geist des Evangeliums entfernt und glaubt, als eine politische Macht fungieren zu sollen, als eine Art Weltverbesserungsanstalt. Doch die Kirche hat erstrangig das Reich Gottes und das ewige Leben den Gläubigen zu verkünden. Die Kirche weicht besonders in Europa vor einer verlotterten Gesellschaft zurück, den Menschen die Gebote Gottes und den Abscheu vor der Sünde zu lehren, wie das der Katechismus fordert. Viele Bischöfe schweigen. So verfallen einst katholische Länder dem Untergang, verkaufen bereits viele ihrer Kirchenbauten samt den dazugehörigen liturgischen Geräten und werden unmerklich zum kleinen Rest, der noch übrig bleibt. Aber das dritte Geheimnis offenbart noch mehr. Es steigert sich zu einer Tragödie, denn auf dem Hügel angekommen werden alle, Papst, Bischöfe, Priester und die Gläubigen, nach und nach erschossen. Der Hass und die Wut, die sich wegen der Sünde gegen die Kirche und gegen Gott angesammelt haben, entlädt sich in einem Blutbad. Papst und Gläubige werden getötet. Sie liegen dahingestreckt unter dem Kreuz und nehmen am Leiden und Sterben Christi teil. Sie sind in ihrem Blut Zeugen geworden und alle Welt erschauert vor dem Blut. Denn diese Heiligen haben ihr Leben nicht festgehalten bis in den Tod. Jesus Christus selbst hat Verfolgung um des Himmelreiches willen erlitten. Auch die Kirche hat Jahrhundert um Jahrhundert viele glorreiche Märtyrer hervorgebracht. In der gegenwärtigen apokalyptischen Epoche, in der das Gebot Gottes mit Füßen in den Staub getreten wird, wird das Zeugnis für Jesus Christus nicht ohne unser Blut gegeben werden. Denn das Blut der Märtyrer ist in einer gottlosen Zivilisation und einer Kultur des Todes das letzte Zeichen, das die abgefallenen, stolzen, Lüstlinge und sich selbst Verherrlichenden zurückrufen kann, es sei denn, sie seien total verblendet. Das Blut der Märtyrer, den Menschen im Zeichen des Kreuzes vor Augen gestellt, trägt jene umwandelnde Kraft in sich, von Neuem die Größe des menschlichen Seins im Licht der Ewigkeit Gottes zu erkennen. Wenn darum eine Welt in die Raserei des Gotteshasses hineinfällt, wird die Stunde kommen, in der sich Wut und Zorn der Hasser mit Waffengewalt und brutaler Verfolgung gegen Kirche und Gläubigen entlädt. Dann wird man töten, wie im vergangenen Jahrhundert, aber die Getöteten werden zu Zeugen. Ein solches erhabenes Zeugnis des Blutes kennt nur die Kirche. Der Abschluss der Vision allerdings ist sehr trostreich, weil es nicht beim Verbrechen des Mordes bleibt, sondern beim geopferten Blut der Märtyrer. Aus dem Blutzeugnis erwächst die neue Christenheit. Schon im frühen Christentum sagte man, Sanguis martyrum semen Christianorum. Das Blut der Märtyrer ist der Samen für neue Christen. Denn die Engel tränken mit dem Blut der Märtyrer die Seelen jener, die sich Gott nähern. Darin liegt der Sieg. Dort wird die Wiederevangelisierung Fleisch und Blut. In diesen Sieg eingeschlossen ist auch der Triumph des unbefleckten Herzens Mariens. Die geschichtliche Epoche zu Beginn des dritten Jahrtausends, die sich ständig darin steigert, immer noch mehr echte humane und christliche Werte zu schänden, schlittert am Ende dieser Entwicklung unausweichlich ins Martyrium, ähnlich dem der Nazis oder der Kommunisten. Die Katholiken haben keine Panzer und Soldaten, sondern ihre Antwort ist das Zeugnis für Jesus Christus und für die Kirche. Das gilt auch gegenüber dem militanten Islam, der zurzeit ganz Europa überflutet. Das Blut der Zeugen, das für die Kirche dahingegeben wird, ist von unschätzbarem Wert. In ihm ruht der Sieg Gottes. Weihe an das unbefleckte Herz Mariens. Schon am 13. Juni 1917 sagt die Gottesmutter in der Cova d'Ayria zu den Kindern: Jesus will in der Welt die Verehrung meines unbefleckten Herzens begründen. Wer sie übt, dem verspreche ich das Heil. Diese Seelen werden von Gott geliebt sein wie Blumen, die ich hinstelle, um seinen Thron zu schmücken. Mein unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht sein und der Weg, der dich zu Gott führt. Die Bitte der Gottesmutter, sich ihrem unbefleckten Herzen zu weihen, gehört zum Kern der Botschaft von Fatima, und man muss dieser Bitte mit allerhöchster Ehrerbietung gegenübertreten. Wie wir schon gesagt haben, wird diese Weihe einen großen Einfluss haben auf das Geschehen in der Welt. Denn das Eingreifen des Himmels war immer stärker als die Mächte und Gewalten unseres Kosmos. Lucia berichtet aus dem Geschehen von damals: In dem Augenblick, als sie diese Worte sagte, öffnete sie die Hände und übermittelte zum zweiten Mal den Widerschein jenes unermesslichen Lichtes. Darin sahen wir uns wie in Gott versenkt. Jacinta und Francisco schienen in dem Teil des Lichtes zu stehen, der sich zum Himmel erhob, und ich in dem Teil, der sich über die Erde ergoss. Von der rechten Hand unserer lieben Frau befand sich ein Herz, umgeben von Dornen, die es zu durchbohren schienen. Wir verstanden, dass dies das unbefleckte Herz Mariens war. Es wird durch die Sünde der Menschheit verletzt und verlangt nach Sühne. Es scheint mir, dass das Licht an diesem Tag hauptsächlich den Zweck hatte, uns die Erkenntnis und die besondere Liebe zum unbefleckten Herzen einzugießen, so wie wir beim ersten Mal Gott und das Geheimnis der allerheiligsten Dreifaltigkeit erkannten. Wer über Fatima reden will, muss auch über das unbefleckte Herz Mariens reden. Denn Gott hat es zum Zeichen unserer Rettung gleich dem heiligsten Herzen Jesu in die Zeit hineingesetzt, damit viele darin Richtung und Rettung finden für ihre Seelen. Die Gottesmutter hat also bereits bei den Erscheinungen in Fatima die Verehrung ihres unbefleckten Herzens vorbereitet. Was das bedeutet und welche Bitten diese Verehrung in sich trägt, wird Schwester Lucia im Dezember 1925 in Pontevedra kundtun. Denn wenn man bedenkt, welch großes Zeichen die Gottesmutter beim Sonnenwunder gegeben hat, und dass die Menschen trotzdem wie achtlos darüber hinweggegangen sind, erkennt man, dass Maria sich beklagt. Darüber schreibt Schwester Lucia Folgendes: Pontevedra, 10. Dezember 1925. Meine Tochter, siehe mein Herz umgeben von Dornen, mit denen es die undankbaren Menschen durch Lästerungen und Undankbarkeiten ständig durchbohren. Bemühe wenigstens du dich, mich zu trösten, und mache bekannt, dass ich verspreche, all jenen in der Todesstunde mit allen Gnaden beizustehen, die für das Heil der Seelen notwendig sind, die 5 Monate lang jeweils am ersten Samstag beichten, die heilige Kommunion empfangen, einen Rosenkranz beten und mit mir eine Viertelstunde verbringen, indem sie die Geheimnisse des Rosenkranzes betrachten in der Absicht, mir dadurch Sühne zu leisten. Das ist die große Verheißung, die Schwester Lucia in Pontevedra am 10. Dezember 1925 von der Gottesmutter gegeben wurde. Dafür gelten dann folgende Details: Der Herz-Maria-Sühne-Samstag ist immer der erste Samstag im Monat, selbst wenn an diesem Tag ein höheres Fest gefeiert wird oder auch wenn der Herz-Jesu-Freitag auf die folgende Woche fällt. Auf die Frage, warum werden 5 Samstage verlangt und nicht 9 oder 7 zu Ehren der Schmerzen unserer lieben Frau, gab uns Schwester Lucia folgende Antwort: Meine Tochter, der Grund ist einfach, so Jesus zu Schwester Lucia. Es gibt 5 Arten von Beleidigungen und Lästerungen, die gegen das unbefleckte Herz Mariens begangen werden. Erstens, die Lästerungen gegen ihre unbefleckte Empfängnis, zweitens die Lästerungen gegen ihre immerwährende Jungfräulichkeit, drittens die Lästerungen gegen ihre göttliche Mutterschaft, viertens die Lästerungen jener, welche versuchen, in den Herzen der Kinder öffentlich die Gleichgültigkeit, Verachtung oder gar Hass gegen die unbefleckte Mutter zu säen, und fünftens die Beleidigungen all jener, welche sie in ihren heiligen Bildern beschimpfen. Maria wünscht, dass der Papst die ganze Welt ihrem unbefleckten Herzen weihen sollte, was dann am 31. Oktober 1942 zum ersten Mal geschah.